Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Bewegung. Wir senden einen Mitschnitt eines Vortrags, in dem Muqtaba und Rechtsanwalt Klingengräf über den Uri Jalloh-Prozess erzählen und versuchen, zu diesem skandalösen Prozess, in dem es darum geht, dass Uri Jalloh im Polizeigewahrsam in Dessau am 7.1.2005 qualvoll verbrannte, ein Resümee zu ziehen. Außerdem wollen wir euch aufrufen zur Demonstration am 7.1. in Dessau am Hauptbahnhof zum dritten Todestag vom Uri Jalloh zu kommen.
Also ich heiße Ulrich Klingengräf. Ich habe in diesem Verfahren in Dessau die Position des sogenannten Nebenklagevertreters. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die Interessen des Vaters Uri Jallohs dort zu vertreten. Ich sitze da zusammen mit zwei Kolleginnen aus Potsdam und Berlin, die die Mutter und einen Halbbruder Uri Jallohs vertreten. Und ich würde vorschlagen, dass ich euch so ein bisschen vielleicht auf den Stand des Verfahrens bringe oder es jedenfalls versuche, und eine Art von Zwischeneinschätzung über den Verlauf dieses Prozesses biete. Der erste Verhandlungstag war im März diesen Jahres und ein Ende des Verfahrens ist weiter nicht absehbar. Wir haben Termine jedenfalls noch bis Ende Februar und das wird vermutlich nicht ausreichen. Also ich gehe davon aus, dass wir deutlich bis ins Frühjahr hinein dort verhandeln werden. Ein ausgesprochen denkwürdiger Prozess, natürlich insbesondere aufgrund der Geschehnisse vom 7. Januar 2005, wo Uri Jalloh verbrannt ist, an Händen und Füßen fixiert in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers in Dessau. Das wurde vorhin in diesem Filmbeitrag schon deutlich, wo insbesondere der eine der beiden, der da interviewt worden ist, seine Meinung vertreten hat, dass er den Eindruck hat, das Gericht hat überhaupt kein Interesse an diesem Verfahren, versucht das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Das war auch unser erster Eindruck jedenfalls von diesem Verfahren, jedenfalls von der Handlungsweise des Landgerichts in Dessau. Das hat mehr als 2 Jahre gedauert, bis das Verfahren begonnen hat, von eben Todesfall Uri Jalloh, Januar 2005 bis März 2007, bis es losging. Es hat fürchterlich lange gedauert, bis das Landgericht Dessau sich entschließen konnte, die Anklage der Staatsanwaltschaft in Dessau, die relativ zügig nach 4 Monaten bereits erstellt worden ist, zuzulassen. Von vornherein wurden zunächst nur, ich glaube, 5 oder 6 Verhandlungstage anberaumt, was deutlich macht, am Anfang wurde dieses Verfahren so angegangen, dass man tatsächlich einen sehr zügigen Prozess dort beabsichtigt hat in Dessau, wo eine Vielzahl von Zeugen an einem Verhandlungstag befragt werden sollte, sodass man von unserer Seite aus durchaus sehr skeptisch gewesen ist am Anfang. Ich denke, das ging dir ähnlich, Mukta, wie mit diesem Verfahren umgegangen werden sollte. Und das hätte natürlich auch nur das bestätigt, was wir auch in anderen Verfahren, wo es um Polizeigewalt geht, für Erfahrungen machen mussten. Mittlerweile hat sich von unserer Seite aus die Einschätzung durchaus verändert. Das wurde auch in diesem Filmbeitrag deutlich. Der eine sagte, dass er den Eindruck hat, das Gericht hat sich verändert, dass dieser Todesfall des Herrn Bichtemann, auf den komme ich noch zu sprechen später, mit in das Verfahren reingezogen worden ist, dass es deutlich macht, dass möglicherweise bei dem Landgericht Dessau sich im Verlaufe dieser letzten Monate sich durchaus was verändert hat. Das ist ein Eindruck, den ich habe. Mittlerweile ist es jedenfalls so, dass die Geschehnisse vom 7. Januar, soweit das in einem Strafverfahren möglich ist, und da stößt man leider, das stellen wir jeden Verhandlungstag fest, an gewisse Grenzen, soweit das möglich ist, durchaus versucht wird, eine sehr, sehr intensive Aufklärung der Geschehnisse vom 7. Januar 2005 zu schaffen über diesen Prozess. Wir haben mittlerweile eine Vielzahl von Zeugen gehört. Wir haben, habe ich den Eindruck, mittlerweile bestimmt die Hälfte der am 7. Januar 2005 im Polizeirevier Dessau arbeitenden Polizeibeamten gehört, zum Teil über Stunden und Stunden und Stunden. Das Problem ist, das hat auch das Gericht durchaus wahrgenommen, dass wir da natürlich auf extreme Widerstände seitens der Polizeibeamten, die dort als Zeugen Aussagen stoßen. Das heißt, wir haben insbesondere die Erfahrungen gemacht, was uns als Nebenklagenvertreter, Vertreterin nicht so sehr überrascht hat, da auf eine Mauer zu stoßen bei diesen Polizeibeamten, dass seitens der Polizeibeamten alles getan wird, um hier die Wahrheitsfindung zu erschweren und unmöglich zu machen. Das ist so diese Geschichte von der einen Krähe, der der anderen kein Auge aushacken will. Das heißt, es wird insbesondere von den meisten Polizeibeamten, die als Zeugen aussagen, natürlich versucht, alles zu tun, um ihre Kollegen, die beiden, die da auf der Anklagebank sitzen, zu entlasten. Es sind zwei Beamte angeklagt. Das ist der eine Hauptangeklagte, sage ich mal, der die Funktion des Dienstgruppenleiters dort im Polizeirevier Dessaus innehatte am 7. Januar 2005. In dieser Funktion verantwortlich war auch für das, was im Gewahrsamsbereich passiert, wo wir insbesondere, deswegen ist es, denke ich, auch überhaupt nur zu einer Anklageerhebung gekommen, eine Zeugenaussage von seiner Kollegin haben, die am 7. Januar zusammen mit ihm gearbeitet hat in diesem Dienstgruppenzimmer, die sehr minutiös geschildert hat, dass ihr Kollege sehr, sehr verspätet reagiert hat. Diese Zeugenaussage liest sich etwa so: Es ging irgendwann der Brandmelder der Rauchmeldeanlage an. Mein Kollege hat zunächst überhaupt nicht reagiert, sondern hat das Alarmsignal weggedrückt. Dann ging das wieder an. Dann hat er es wieder weggedrückt und hat mich aufgefordert, bei der Verwaltung im Hause anzurufen, weil doch bestimmt der Brandmelder kaputt sei. Man könnte sich das nicht anders vorstellen, als dass da irgendeine Störung sei. Es soll zwei derartige Telefonate mit der sogenannten Verwaltung gegeben haben. Irgendwann ist auch noch ein zweiter Brandmelder der Lüftungsanlage angesprungen. Und es sind jedenfalls Ewigkeiten verstrichen, bevor dieser Polizeibeamte sich dann mal bequemt hat, sich auf den Weg in den Gewahrsamsbereich zu machen. Das ist sozusagen das Zentrum des Vorwurfs gegen diesen sogenannten Dienstgruppenleiter. Dann gibt es einen zweiten angeklagten Polizeibeamten, dem wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Festnahme und Verbringung Urialos in diesen Gewahrsamstrakt des Landgerichts Dessau, Urialo unvollständig durchsucht zu haben und deswegen ein Feuerzeug, was so die These der Staatsanwaltschaft sich bei Urialo befunden haben soll, übersehen zu haben. Insbesondere dieser Vorwurf gegen diesen zweiten Polizeibeamten macht schon mal so die Grundkonstruktion der Staatsanwaltschaft Dessau deutlich. Es wird dort hypothetisch ein Geschehensablauf zu Papier gebracht, der, das versuchen wir immer wieder auch im Rahmen des Verfahrens mit unseren tatsächlich sehr begrenzten Möglichkeiten deutlich werden zu lassen, der nichts anderes ist als eine reine Vermutung. Die Hypothese geht in Kurzfassung so: Urialo wird hochgradig alkoholisiert, was feststeht, in diesem Polizeigewahrsam verbracht. Es muss, so die These der Staatsanwaltschaft, weiter dann sich bei ihm irgendwo in der Kleidung am Körper noch ein Feuerzeug befunden haben. Zu irgendeinem Zeitpunkt, das muss so mittags gegen 12, vielleicht kurz nach 12 gewesen sein, muss es ihm trotz seiner sogenannten 4-Punkt, so heißt das fürchterliches Wort, 4-Punkt-Fixierung gelungen sein, irgendwie an dieses Feuerzeug ranzukommen, dieses Feuerzeug aus seiner Kleidung herauszufingern. Es muss ihm dann weiterhin gelungen sein, diese Matratze, auf der er sich befunden hat, die von einem feuerfesten Material ummantelt gewesen sein soll, zu öffnen. Es muss eine größerflächige Öffnung gewesen sein, ansonsten wäre das gar nicht vorstellbar. Es muss eine derartige Öffnung in diese Matratze, in diese Ummantelung gebracht haben und dann diesen Schaumstoffinhalt, der sich in dieser Matratze befunden hat, angezündet haben und dann eben elendig dort verbrannt sein. So die Hypothese der Staatsanwaltschaft, und da passt eben der Vorwurf gegen diesen zweiten Polizeibeamten zusammen, dem man vorwirft, ein Feuerzeug übersehen zu haben. Das ganze Verfahren, so wie es gestaltet wird, wie es auch von uns mitgestaltet wird, hat sehr, sehr unterschiedliche Ebenen, die ich möchte mal kurz skizzieren, um euch den Verlauf des Verfahrens näher zu bringen. Die erste Ebene ist die Ebene der Anklageschrift. Das heißt, es wird sich sehr konkret an dieser Anklageschrift abgearbeitet. Das heißt, es wird teils sehr auf Sekunden genau eine Beweiserhebung durchgeführt. Wann etwa muss man davon ausgehen, dass dieser sogenannte Dienstgruppenleiter, ein Herr Schubert, wann hat er reagiert? Welche Verzögerungen sind eingetreten? Wie lange dauerte das Telefonat 1? Wie lange dauerte das Telefonat 2? Wie lange hat es überhaupt gedauert, bis der Brandmelder angesprungen ist? Wie lange dauert es zu Fuß vom Gewahrsamsbereich in diesen, vom Dienstgruppenzimmer in diesen Gewahrsamsbereich zu gelangen und so weiter? Allein diese Ebene ist diese zeitliche Verzögerung im Verhalten des Dienstgruppenleiters tatsächlich auch ursächlich gewesen dann für den Tod Urialos. Das ist eine vordergründige Ebene. Die zweite Ebene, auf der vor allem wir oder eigentlich nur wir Nebenklagevertreterinnen arbeiten, ist immer wieder zu versuchen, in das Verfahren auch reinzubringen, ist das, was die Staatsanwaltschaft dort festgehalten hat in ihrer Anklageschrift, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Sind nicht auch gänzlich andere Geschehensabläufe am 7. Januar 2005 denkbar? Bis hin zu Vorstellung, ist dort nicht ein monströses Verbrechen geschehen? Versuchen wir immer wieder auch so diese Grundthese der Staatsanwaltschaft natürlich in Frage zu stellen. Gab es überhaupt ein Feuerzeug? Welche Merkwürdigkeiten sind verbunden mit dem Auffinden dieses Feuerzeugs? Also so eine Ebene, die deutlich macht, es kann auch alles ganz anders gewesen sein. Die dritte Ebene, die ich vielleicht nochmal kurz anreißen möchte, ist unser Versuch zu skizzieren, dass das, was in Dessau am 7. Januar insgesamt mit Urialos passiert, beispielsweise die Umstände seiner Festnahme, seiner Gewahrsamsnahme, das, was wir wissen, wie mit ihm dort umgegangen worden ist, in Stunden vor seinem Tod, dass es für uns beispielhaft ist für einen latenten alltäglichen Rassismus, der nicht nur, aber in besonderem Maße bei der Polizei immer wieder feststellbar ist, dass der sich manifestiert hat in verschiedenen Punkten auch am 7. Januar 2005, dass wir versuchen auch das zu thematisieren, weil wir den Eindruck haben, das Verfahren so fürchterlich es ist und ich denke für alle, die daran beteiligt sind, geht es an die Grenzen von dem, was man so ertragen kann. Es ist wichtig, dieses Verfahren zu nutzen, weil wir hier die Besonderheit einer sehr aufmerksamen, sehr großen Öffentlichkeit haben, die von Anfang an wichtig ist, wo es auch die dankenswerterweise große Unterstützung der Initiative Urialos und anderer Gruppen gegeben hat, auch dieses Thema immer wieder in den Vordergrund zu bringen, auch immer wieder Rassismus gegen Ausländer, Ausländerinnen in Deutschland zu thematisieren, Polizeigewalt zu thematisieren und Ähnliches. Da kann man sich vorstellen, wenn man diese verschiedenen Ebenen versucht zu thematisieren, dass so ein Verfahren dann zwangsläufig ausgesprochen aufwendig wird. Wir sind mittendrin, wie gesagt. Wir haben im Moment alleine sind dabei, dieses Zeugenprogramm abzuarbeiten. Da müssen wir feststellen, wir sind im Grunde genommen nicht viel weiter gekommen, wenn es um so eine Fragestellung geht. Wovon sind wir eigentlich jetzt im Vergleich zum Zeitpunkt März 2007 zum Beginn des Verfahrens überzeugt, was da passiert ist. Wir sind immer wieder, das muss ich ganz offen sagen, auch von unserer Seite aus, Nebenklagevertretungsseite aus, stehen wir tatsächlich vor einem großen Fragezeichen. Wir wissen bis heute nicht, und da würde ich kaum eine Hypothese wagen können, was tatsächlich geschehen ist. Ich denke, wir können mittlerweile so als Art Zwischenresümee feststellen, zum einen, dass ein typischer Polizeiprozess, es wird gemauert, es wird gelogen ohne Ende. Man versucht, die Kollegen, die dort auf der Anklagebank sitzen, aus der Schusslinie zu bringen. Und trotzdem gelingen immer wieder auch Einbrüche in diese Mauer, die uns dort gegenübersteht. Ich denke, es gibt durchaus Erkenntnisgewinn auch über das Verfahren. Es gibt immer wieder beispielsweise Erkenntnisgewinn in der Form, dass wir feststellen, Polizeibeamten haben gelogen. Wir können bei einigen Polizeibeamten mit Sicherheit sagen, die haben die Unwahrheit gesagt. Das weiß inzwischen auch das Gericht, das hat auch der Vorsitzende sehr deutlich gemacht, dass er davon jedenfalls bei 1 bis 3 Polizeibeamten mindestens, würde ich sagen, davon ausgeht. Wir können feststellen, da wird gelogen. Allein die Frage, wo genau steckt die Lüge, welche Bedeutung hat die Lüge, was ist der Hintergrund dieser Lüge, da stoßen wir im Moment an Grenzen. Wir können feststellen, oder wir haben Erkenntnisse gewinnen können, wie im Polizeirevier Dessau mit diesem Verfahren umgegangen wird. Wir können feststellen, dass Zeugen präpariert werden, ganz offensichtlich, dass die in extremer Art und Weise auf ihre Zeugenaussage vorbereitet werden. Es gelingen immer wieder auch punktuell jedenfalls Durchbrüche, wo Zeugen plötzlich von ihrem Plan abweichen, von ihrem vorgegebenen Plan, den sie offensichtlich auch so von ihren Kollegen, von ihren Vorgesetzten möglicherweise bekommen haben, abweichen und dann plötzlich wir teilweise einer Wahrheit vielleicht punktuell jedenfalls näher kommen. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, die Anklageerhebung, und so sagen es auch verschiedene Zeugen, geht davon aus, dass als letztendlich klar war, es brennt im Polizeigewahrsam und sich die ersten Polizeibeamten 2 bis 3 an der Zahl in Richtung Gewahrsam in Bewegung setzen, unten ankommen, so die Zeugenaussagen zunächst übereinstimmend, stehen sie vor einer schwarzen Wand von Rauch, ein gefahrloses Betreten der Zelle ist nicht mehr möglich, Rettungsversuche sind nicht denkbar. So wurde versucht, uns das klarzumachen von polizeilicher Seite. So hat uns auch ein Zeuge, der, gehen wir davon aus, als erster mit unten gewesen ist, in seiner ersten Aussage, die er im Rahmen der Hauptverhandlung getätigt hat, gesagt, dieser Zeuge wurde dann, weil sich erhebliche Widersprüche in seiner Aussage auftaten, ein weiteres Mal als Zeuge gehört und da brach es mehr oder weniger aus diesem Zeugen heraus, er müsste seine erste Aussage korrigieren, er ist seinem Gewissen schuldig, hier mal einiges zu sagen und das hieß unter anderem, dass er gesagt hat, ich kam unten an, wir haben diese Zellentür geöffnet, ich habe diese Zelle betreten, ich bin direkt an diese Pritsche, auf der Uriallo fixiert sich befunden hat, herangetreten, ich bin wieder raus aus der Zelle, ich habe eine Decke aus einer anderen Zelle oder aus einem anderen Raum geholt, bin dann wieder rein in diese Gewahrsamszelle, in der Uriallo sich befand, ich habe versucht, Löscharbeiten dort vorzunehmen mit Hilfe der Decke, das ist mir nicht gelungen und so dieser Zeuge, was ich nie vergessen werde, was für mich bis heute schrecklich ist und mir schlaflose Nächte bereitet, ich hatte keine Schlüssel, ich konnte Uriallo nicht von seinen Hand- und Fußfesseln befreien. Das nur mal so als ein Beispiel vielleicht, wie man plötzlich mal so eine Wand, so eine Mauer, die sich üblicherweise vor uns auftut, an einzelnen Punkten durchbrechen kann. Ja, da gab es auch andere, denke ich, interessante Szenen, die wir erlebt haben, das aber nur deutlich macht, wir schaffen einen gewissen Erkenntnisgewinn, was, glaube ich, für alle, die dieses Verfahren, so wie Mukta zum Beispiel, wie andere Leute auch hier auch aus Halle, dieses Verfahren von Anfang bis Ende verfolgen, mitkriegen, dass es Risse im Putz gibt, dass es Risse in dieser Wand, die uns erstmal aufgestellt worden ist, immer wieder gibt, dass wir aber, wenn es darum geht, zu sagen, was ist denn nun tatsächlich passiert am 7. Januar, dass wir da nicht sehr viel weitergekommen sind. Das ist vielleicht das etwas ernüchternde Resümee, Zwischenresümee, was wir im Moment zu stellen haben. Ich habe gerade eben, als es noch nicht ganz losging, hier kurz in dieser Zeitschrift Break the Silence nochmal gelesen, wie das im Moment als Zwischenresümee wahrgenommen wird von der Initiative Uriallo. Ich habe da so den Eindruck gewonnen, dass da ein ziemlich hoher Grad an Frustration da ist. Dort, was ich auch nachvollziehen kann, so die Einschätzung ist, was passiert da eigentlich in Dessau in dem Verfahren? Ja, man verzettelt sich in irgendwelchen Details, man spricht irgendwie Stunden um Stunden nur über irgendwelche Treffen von Polizeibeamten, die es gegeben hat, ob es da nun irgendwelche Absprachen gegeben hat oder nicht. Alles bleibt doch ziemlich im Nebel und es wird vermisst, so eine Zuspitzung, dass wir doch mal wieder auf den Punkt kommen sollten, was ist denn wirklich passiert, die These, ist nicht Uriallo möglicherweise dort angezündet worden? Was ist jetzt eigentlich dort möglicherweise für ein fürchterliches Verbrechen passiert? Und mal wieder tatsächlich so eine Öffnung in diesem Verfahren und so einen Blick aufs Wesentliche erreichen zu können. Wir schaffen es, denke ich, wenn wir überhaupt eine Chance haben, nur über diese unglaublich ziselige Klein- und Kleinstarbeit hier weiterzukommen. Wohin uns das Verfahren am Ende noch führen wird, das bleibt abzuwarten. Es fehlen noch wesentliche Punkte, dieser ganze Komplex. Sachverständigengutachten, beispielsweise Obduktionsbericht, Brandsachverständigengutachten und ähnliches, haben wir im Moment noch gar nicht angefasst.
Mein Name ist Bar Mukhtar. Ich kannte Uriallo, bevor er starb. Und ich besaß auch einen Laden in Dessau. Uriallo hatte ein Kind. Und ich kämpfte damals mit ihm zusammen, das Kind wieder zurückzukriegen. Ein Kind, das man in Adoption gegeben hat, damals. Und ohne seinen Willen. Und leider dazwischen Zeit, dann ist er ums Leben gekommen. Und wie gesagt, ich besaß einen Laden und plötzlich hatte ich ein Problem mit dem Laden, erstmal vor Uri Diallo. Und nach einem Jahr, als Uri Diallo starb, und musste ich unbedingt meine Gewerbe wieder zurückgeben, habe ich einen Widerspruch dann wieder gelegt. Dann bin ich in Afrika geflogen mit dieser Journalisten ARD. Plötzlich, als das kam am Fernsehen, musste ich sofort wieder dieser Gewerbe wieder abgeben. Und in der Zwischenzeit habe ich nochmal jemanden gekriegt, der den Laden jetzt übernimmt. Die Vorwürfe war erstmal wegen dem Laden, dass ich dort Drogendealer geduldet haben in dem Laden. Deswegen haben sie den Gewerbe abgezogen. Und wie gesagt, dann habe ich dann jemanden dann gehabt, der den Laden jetzt übernimmt und mich selbst dort anstellt als Arbeiter. Haben wir auch das durchgemacht, ein Jahr lang. Ich durfte dann mein Gewerbe wieder neu beantragen. Habe ich das wieder beantragt. In der Zwischenzeit haben sie das abgelehnt und haben den Besitzer auch jetzt bedroht, ihm zu sagen, dass Herr Bar immer noch in diesem Laden arbeitet, obwohl ich darf arbeiten, habe eine Arbeitserlaubnis, habe einen unbefristeten Aufenthalt. Und jetzt noch habe ich jetzt einen Anwalt nochmal, wieder einen neuen Anwalt erstattet, den Gewerbe wieder zurückzuhaben. Ist noch zum Laufen. Aber der Besitzer von dem Laden, er hat so viele, nicht Probleme, sondern viel Druck gehabt von dem Ordnungsamt. Und der meinte, der kann nicht mehr. Der gibt den Laden wirklich definitiv auf. Ich werde dann ab nächstes Jahr, 1. Januar, dann als arbeitslos. Und das ist das Thema erstmal über den Laden. Ja, was an diese Eltern von Uri Diallo geht, wir informieren wie immer über diesen Protest, wie das immer noch läuft. Wir haben nicht so gut Kontakt mit der Mama, weil sie lebt in einem Dorf, in Turawol. Aber mit der Papa und der Bruder haben wir so gut Kontakt. Die kriegen das fast alles mit. Jede eine Woche rufe ich dort an, erkläre ich, wie das alles abläuft. Ja, für unsere Kollegen, die dort in Sachsen-Anhalt oder in Dessau sind, viele von uns sind weggegangen, in Spanien oder ein paar sind in Afrika oder ein paar sind in Schweiz. Und 18 Leute sind noch da, die immer noch aktiv sind, aber die keine Lust mehr haben, in dieser Gerichtsverhandlung von Uri Diallo zu gehen, weil die einfach Angst haben. Trotzdem, wir geben nicht auf, wir machen so viel Bewegung, wir freuen uns immer, wenn es so was wie Dinger gibt. Am Samstag waren wir auch im Wuppertal, in Dortmund und sowas alles. Ja, das ist alles, was ich nochmal vielleicht zu sagen hier habe. Wenn Fragen gibt, dann werde ich das gerne beantworten auch. Danke.
Ganz am Anfang, da wurde in Zeiten geschrieben, dass er aber die Hände gebrochen hatte. Man hat seine Leiche ja recht schnell beseitigt.
Das hat sich nicht bestätigt. Ich kenne das auch. Man muss feststellen, dass dieses Verfahren Uri Diallo, was auch nachvollziehbar ist, aufgrund dieser besonderen Medienbedeutung, die das Verfahren auch erlangt hat, dass dann natürlich wahnsinnig viele Geschichten und Gerüchte auch sich mittlerweile drumherum ranken. Also ein Bruch von Handgelenken ist mir nicht bekannt. Wir haben seitens der Nebenklagevertretung, nachdem eine Obduktion auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft zuerst gemacht worden ist, haben wir selber noch eine weitere Obduktion in Auftrag gegeben. Da hat man im Gegensatz zu dieser ersten Obduktion, wo davon gesprochen wurde, dass keine knöchernen Verletzungen bei Uri Diallo festgestellt worden ist, eine Nasenbeinfraktur festgestellt, ein, denke ich, schon sehr wichtiger Punkt, der natürlich auch schnell zu Hypothesen Anlass geben kann, was denn da tatsächlich passiert ist, wie ist es zu dieser Nasenbeinfraktur gekommen bei Uri Diallo. Bruch von Handgelenken ist mir nicht bekannt. Die Arbeit dieser Tatortuntersuchungsgruppe, der Kripo, so heißt das, diese Kombo, dass die filmisch dokumentiert worden ist, dass es einen Videofilm geben muss, wo diese Arbeit, wo zum Beispiel die Sichtung dieses Brandschuttes, die sehr wichtig ist, auch für die Frage, gab es eigentlich ein Feuerzeug, sehr wichtig ist, es muss so eine Filmaufnahme geben, allein wir wissen nicht, wo die ist und das Gericht weiß es auch nicht. Wir sind da am Recherchieren, wir sind da am Forschen, natürlich ausgesprochen wichtig, diese Filmaufnahmen brauchen wir, wollen wir haben. Ein Punkt für Sachen, die einfach fehlen, ja. Insgesamt immer wieder stellen wir fest, es passen einfach Sachen nicht zusammen. Ja, auch vom Aktenmaterial ergeben sich immer wieder erhebliche Widersprüche im Detail. Ja. Das sind so die Mühen, durch die wir uns da durcharbeiten müssen, wo wir immer die Hoffnung haben, wir kriegen da noch nachgeliefert, so wie wir auch ohne Ende Zeugenaussagen nachgeliefert bekommen haben. Wir haben im Laufe des Verfahrens festgestellt, über bestimmte Zeugenaussagen kamen dann immer wieder neue Namen ins Spiel von Polizeibeamten, die irgendwo gewesen sein sollen, die irgendwelche Wahrnehmungen gemacht haben, sodass irgendwann das Gericht entschieden hat, es werden jetzt alle Polizeibeamten, die am 7. Januar 2005 Dienst geschoben haben, deshalb, die werden jetzt vernommen. Das ging bis im September, Oktober diesen Jahres noch hinein, wo wir zum Teil auch ganz erstaunliche neue Aussagen noch gefunden haben. Ja, plötzlich ein Polizeibeamter sagt, ja, ich war sozusagen der Nachfolger im Dienstgruppenleiterzimmer von diesem Angeklagten Herrn Schubert und Herr Schubert hat zu mir am 7. Januar mittags gesagt, oh Gott, warum habe ich eigentlich so spät reagiert? Dieser Zeuge schildert also, dass ihm gegenüber so eine Art Geständnis abgegeben worden ist im Sinne der Anklage von diesem Angeklagten Schubert.
Und wir fragen uns auch, warum die Beamten alle so lügen. Nicht alle, sondern die meisten dort lügen. Warum versuchen sie sich gegenseitig zu decken? Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass irgendwann mal die Wahrheit rauskommt. Wir sind fest darauf, dass es wirklich Mord war, dass man ihn umgebracht haben. Wir bleiben auch dahinter hier. Aber wir können das nicht beweisen. Es ist schwer, wie der Rechtsanwalt Knirps gesagt hat. Und abwarten.
Wo sind denn die Repressionen gegen Leute, die sich dafür engagieren? Und in welcher Art sind die Repressionen? Also gerade mit dem Laden, das ist schon ziemlich auffällig so, dass auf einmal dann die Ämter noch genauer hinschauen und dann ablehnen. Gibt es dann noch andere Fälle, wo halt Leute, die aktiv sind, behindert?
Ja, ich kenne nur einen Fall, der Junge, der mit dem Mütze vorhin auf dieser Bildschirm hier war, der musste 15 Tage im Gefängnis büßen, weil er im Stadtpark an dem Tag gepisst hat und ein paar Mörderwörter gesagt haben dort. Man hat ihm dann einen Strafzettel gegeben und er hat nicht reagiert. Er hat erstmal später reagiert. Ich meine, die Flüchtlinge, die dort sind, die können nicht Deutsch lesen. Und die sind auch so kaputt, wenn sie einen Brief bekommen, lassen sie einfach auf und ich sage, ach, egal, ich werde sowieso abgeschoben.
Es gibt erhebliche Kriminalisierung in dem Bereich, von dem Mukta eben auch schon gesprochen hat. Ja, wenn Leute sagen, Urijalo, das war Mord, das wird kriminalisiert. Also ich habe allein 3 Mandanten, die genau mit diesem Tatvorwurf konfrontiert, jetzt mit Ermittlungsverfahren behaftet sind. Ich glaube nicht, dass da viel draus wird, aber natürlich ein massiver Einschüchterungsversuch hier, so diese Vielfalt von Positionen, die es dazu gibt, auch zu verhindern und tatsächlich Leute daran zu hindern, mit solchen Thesen in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja.
Kann man das personifizieren? Also ist denn da jetzt eine gewisse Person im Amt oder so? Ein Stammtisch, Clique, die das...
Nee, bin ich jedenfalls nicht in der Lage, das zu personifizieren. Ich weiß auch, dass von verschiedenen Polizeibehörden da Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Es waren jetzt nicht immer nur Geschehnisse, die im unmittelbaren Zusammenhang beispielsweise mit Prozesstagen in Dessau geschehen sind, sondern beispielsweise ist irgendein Verantwortlicher der bundesweiten Attackseiten mit einem derartigen Ermittlungsverfahren konfrontiert, weil die dokumentiert haben, derartige Seiten von der Urijalo-Initiative, ja, der hat jetzt ein derartiges Ermittlungsverfahren am Hals. Das ist relativ weit gestreut. Und was ich mitgekriegt habe, das hast du vielleicht auch mitgekriegt, so im direkten Prozessgeschehen, Verhandlungspausen oder so, dass es da immer wieder zu irgendwelchen Polizeiübergriffen gegen Leute auch gekommen ist, dass es mittlerweile auch da relativ viele Verfahren gibt, so im Bereich Beleidigungsdelikte und ähnliches, ja. Es ist uns präsentiert worden, ein völlig verschmürgeltes Wohlfeuerzeug, wo man nur noch diesen metallenen Rest, der oben am Feuerzeug ist, sieht, umhüllt von so einer klebrigen Brandschuttmasse. Mehr ist von diesem Feuerzeug nicht erkennbar. Da war kein Gas oder so mehr drin. Ja, das soll entfleucht sein aus diesem Feuerzeug. Das führt zu weiteren vielen Fragestellungen. Ja, dieses ganze Feuerzeug ist ein, kann man schon sagen, Mysterium. Das taucht in einer ersten Liste der Gegenstände, die man im Brandschutt gefunden hat, nicht auf. Es wurde gleich am 7. Januar so eine Liste erstellt, was hat man alles im Brandschutt gefunden. In einer zweiten Liste, 3 Tage später, taucht dann das Feuerzeug auf. Angeblich soll das so gewesen sein, dass man größere Brandschuttklumpen zunächst in einzelne Plastiktüten reingepackt hat und dass dann später, 3 Tage später, eben ein sogenannter Brandsachverständiger dann im Rahmen so eines Klumpens dann dieses Feuerzeug erst entdeckt haben soll. Das ist in verschiedener Hinsicht so ein bisschen merkwürdig, da stinkt was. Zum einen ist es kaum vorstellbar, dass, sagen alle, die große Frage bei allen Untersuchungsbeamten, auch bei dieser ersten Gruppe, die da vor Ort die Untersuchung gemacht haben, war, was konnte hier eigentlich brennen in einer durch und durch gekachelten Zelle mit einer Matratze, die von einem Stoff umfasst war, der eigentlich normalerweise nicht brennt. Und jeder weiß, wenn man in Gewahrsam kommt, da finden üblicherweise penible Körperkontrollen statt. Eigentlich erschien es vorher mal kaum möglich, dass jemand ein Feuerzeug noch mit in die Gewahrsamzelle reinbekommt. Ja? Die große Frage, also die alle Polizisten von Anfang an hatten, war, wie konnte das passieren? Und natürlich auch zielgerichtet die Frage, war hier ein Feuerzeug im Spiel? Dass man da nicht von vornherein so ein Feuerzeug feststellt, dass man diesen Brandschutz nicht penibel danach untersucht, ist schon mal merkwürdig. Merkwürdiger finde ich noch, dass dieser Sachverständige, der sagt, ich habe das Feuerzeug dann entdeckt, dass der sagt, das soll sich befunden haben in so einem Klumpen eben von Brandschutt, komplett verbrannte Masse, keinerlei Faserspuren oder ähnliches mehr feststellbar. Für ihn sah das so aus, ob das jemand vom Fußboden quasi zusammengekehrt hat und alles in eine Plastiktüte geknallt hat. Während die Polizeibeamten, die diese erste Brandortuntersuchung dort gemacht haben, die sagen, dieser Beutel, den der Sachverständige dann untersucht hat, wo er das Feuerzeug gefunden haben will, das sei eine Masse gewesen von Sachen, die man unter dem Rücken Urialos gefunden haben soll. Und das Auffällige an diesem Bereich sei gewesen, dass es da vergleichsweise unverbranntes Material gewesen sei, dass man noch Faserspuren relativ deutlich noch mit, auch mit Schriftzügen beispielsweise, mit Farbgebung und Ähnlichem erkennen konnte. Und in diesem Bereich soll sich das Feuerzeug befunden haben. Das passt wirklich überhaupt nicht zusammen mit dem, wie uns der Sachverständige das geschildert hat. Ja? Nur als ein von vielen weiteren Details. Ansonsten, zu dem Punkt sind wir noch nicht gekommen, aber ergibt sich aus den Akten, dass eine Untersuchung angestellt worden ist, ob Brandbeschleuniger, sprich Benzin oder Ähnliches gefunden worden ist in der Zelle. Da sagt die Aktenlage, sowas sei untersucht worden, es sei kein Brandbeschleuniger gefunden worden. Wobei wir gleichzeitig der Akte entnehmen können, dass diese entsprechenden Untersuchungen sehr, sehr unvollständig nur durchgeführt worden sind, dass man nur an einzelnen Punkten da überhaupt gezielt nach Brandbeschleunigern gesucht hat und nicht überall.
Und nach Auftauchen des Feuerzeuges aufgehört wurde.
Genau.
Und was noch komischerweise ist, in der Zelle drinnen hat man in einer Ecke ein feucht, etwas wie Wasser dort in die Zelle gesehen hat. Und weiß keiner, was das ist.
Ja, ist tatsächlich ein merkwürdiger Punkt, ja.
Ja, eine, wie heißt das auf dort? Flüchte?
Wasserlache.
Ja, Wasserlache, das lag da neben ihm so. Er hat auch gefragt, ob es seine Urin das war. Es war nicht seine Urin, sondern...
Steht aber nicht fest, ja, also man guckt da völlig recht. Das ist also man weiß ja noch nicht mal, ob das eine Wasserlache ist. Man muss sagen, eine Flüssigkeit hat man da festgestellt, ja, also die Beamten, die letzten sogenannten Gewahrsamskontrollen durchgeführt haben, nicht am Anfang, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen, ja, was auffällig war, da war so eine Wasserlache. Und beim letzten Verhandlungstag hatten wir dann auch einen Zeugen gehört, der gesagt hat, ja, was mir aufgefallen ist, das war nach Brand, ja, dass da so eine komische Wasserlache war. Niemand weiß, was das sein kann. Fall Bichtemann. Also es gibt einen Vorfall aus dem Jahr 2002, wo ein deutscher Staatsangehöriger namens Bichtemann zu Tode gekommen ist. Ein Fall, der jedenfalls auf gewissen Ebenen Parallelitäten zu dem Fall Urialos aufweist. Herr Bichtemann ist wohl, weiß man heute, Opfer irgendeiner Körperverletzungsstraftat geworden, was aber seitens der Polizeibeamten nicht erkannt wurde oder nicht erkannt werden soll. In den Abendstunden eines Tages im Jahre 2002 in diesem Gewahrsamsbereich auch eingewiesen worden. War auch stark alkoholisiert, aber jetzt nicht komatös. An diesem Tag, als das geschehen ist, war ebenfalls dieser Herr Schubert als Dienstgruppenleiter verantwortlich und war ebenfalls als Arzt, der die sogenannte Gewahrsamstauglichkeit erklären muss, ein Dr. Blodau eingeteilt, der auch im Verfahren Urialo eine ausgesprochen unrühmliche Rolle spielt. Heute wissen wir, dass man bei Herrn Bichtemann einen Schädelbruch nicht festgestellt hat, dass der Arzt den insbesondere nicht festgestellt hat. Der Herr Bichtemann war dann die ganze Nacht im Polizeirevier. Er sollte eigentlich alle halbe oder dreiviertel Stunde kontrolliert worden. Wir wissen heute, dass er über eine Vielzahl von 4-5 Stunden am Stück nicht mehr kontrolliert worden ist. Dass man sich dann irgendwann, dann war es schon mittags am Folgetag, so lange schläft man nicht, auch als Schwerstalkoholisierter nicht und bleibt nicht ansprechbar, so lange da in dieser Gewahrsamszelle gewesen ist, da sagen Polizisten, irgendwann war das komisch, dass der nicht ansprechbar war, auch wenn man ihn quasi angeschrien hat. Und irgendwann, und dann muss spätestens Alarmstufe Rot, würde man denken, gewesen sein, zeigte sich eine Blutspur aus dem Ohr heraus von diesem Herrn Bichtemann. Das wurde dann dem Herrn Schubert gemeldet, der soll, so haben wir Zeugenaussagen, sinngemäß so reagiert haben, dass er gesagt hat, seid ihr zu blöd, den wach zu kriegen oder was? Und keine sofortigen Rettungsmaßnahmen eingeleitet haben, sodass Herr Bichtemann dann kurz darauf verstorben ist. Das war am Anfang ein Problem. Das Gericht wollte diesen Komplex trotz dieser erkennbaren Parallelitäten und trotz eben auch des ganz offensichtlich schuldhaften Verhaltens dieses Dienstgruppenleiters Herrn Schubert, wollte das Gericht zunächst diesen Komplex Bichtemann nicht im Verfahren mit drin haben. Mittlerweile ist das Verfahrensbestandteil geworden. Wir haben Zeugen gehört, die allein zu dem Todesfall Bichtemann im Jahr 2002 ausgesagt haben. Für uns ist das klar, dass das natürlich mit reingehört. Auch wenn der Schubert für diesen Todesfall Bichtemann nie verurteilt worden ist, weil, so ist Strafrecht, muss man sagen, weil gesagt worden ist, es bleibt eine ungefähr 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn die Polizeibeamten, selbst wenn Herr Schubert und andere alles richtig gemacht hätten, eine 5%ige Wahrscheinlichkeit geblieben wäre, dass der Herr Bichtemann ohnehin gestorben wäre, ohnehin jede Rettungsmaßnahme zu spät gekommen wäre. Deswegen konnte der Herr Schubert da nicht verurteilt werden für diesen Fall. Aber natürlich muss man sagen, ein erheblicher Grad an Dienstpflichtverletzung. Und das dürfte natürlich für den Fall der Verurteilung auch in unserem Verfahren Bedeutung haben für die Höhe der Verurteilung, für die Höhe seines Strafmaßes. Und das wurde dann letztendlich vom Gericht dann auch so gesehen.
Wurde der Arzt auch verurteilt?
Nein. Der Arzt ist bisher komplett ungeschoren davon gekommen. Es gibt ein Gutachten, was gesagt hat, naja, so eine Schädelverletzung ist zwar eine ganz schwerwiegende Verletzung, aber nicht unbedingt ist die sofort sichtbar, so wurde gesagt. Der Herr Blodau, so heißt dieser Arzt, soll auch jetzt keine Informationen gehabt haben über ein vorangegangenes Gewaltverbrechen gegen diesen Herrn Bichtemann. Da hat man gesagt, zu seinen Gunsten unterstellt man, es waren erstmal keine offensichtlichen Anzeichen da. Zu seinen Gunsten unterstellt man auch, er ist nicht informiert worden über irgendwelche Vorgeschehnisse, dass es da möglicherweise eine Gewalttat gegeben hat. Und dann auch folgerichtig hat man gesagt, auch keine Kausalität für einen bezüglich seines möglicherweise gegebenen Fehlverhaltens bezüglich des Todes dieses Herrn Bichtemann. Wir sind da noch dran, also Dr. Blodau, dem trägt ein erhebliches Maß an Mitverschulden. Ja? Allein auf so einer ganz vordergründigen Ebene. Man hat bei Uriallo eine Blutalkoholkonzentration von annähernd 3,0 Promille festgestellt. Mit 3,0 Promille darf man niemanden als gewahrsamsfähig beschreiben lassen und in Gewahrsam einweisen lassen. Ja? Das allein, denke ich, macht ihn mitverantwortlich. Er hat Sachen nicht erkannt, wurde erstens natürlich diese Nasenbeinfraktur nicht festgestellt. Da wundert man sich schon, dass da keine Zeichen von Verletzung auch im Gesicht gewesen sein sollen, wie Dr. Blodau das behauptet. Das war ein unseliger Auftritt, den wir von diesem Zeugen da bekommen haben. Es war, glaube ich, schon im März oder so einer der sehr frühen Zeugen jedenfalls. Ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es bedarf sehr viel Mühe, da auch die Staatsanwaltschaft zu bearbeiten, da vielleicht von sich aus aktiv zu werden. Ich denke, muss man abwarten, vielleicht schaffen wir das noch, dass auch gegen Dr. Blodau dann nochmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.
Diese Information zu erhalten, ich meine, das wäre ja seine Pflicht gewesen. Ansonsten.
Ja, das ist wohl wahr, wobei man kommt da wirklich in Abgründe.
Hätte er nochmal gehört, der das gehört?
Wir haben ja etliche Zeugen ein zweites Mal gehört. Ich denke, es gibt sogar Zeugen, die wir ein drittes Mal hören werden. Dr. Blodau steht noch so auf meinem Wunschzettel, aber ist nicht ganz klar, was das Gericht damit machen wird. So.
Ja, und an dem Tag, wo Herr Blodau befragt wurde, wurde dann gesagt, ja, das Polizeigewahrsam in Dessau, das würde ja nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Später kam dann raus, dass in Dessau, in dieser Polizeidirektion, das Polizeigewahrsam sowieso geschlossen ist. Nur noch in Dessau-Roßlau, Polizeigewahrsam ist und dort arbeitet dieser Dr. Gloder natürlich nach wie vor.
Darf aber mittlerweile nur noch einweisen, wenn es höchstens 2,0 Promille sind. Ergebnisse dieses Verfahrens.
Begründung wurde er eigentlich fixiert? Also gehört das dort zum allgemeinen Ablauf oder wie haben die das eigentlich begründet, dass sie so?
Die haben das damit begründet, dass sie gesagt haben, Uriallo sei in besonderer Art und Weise aggressiv aufgetreten. Wir haben da die Polizeibeamten ja gehört, die Festnahme veranlasst haben, Festnahme durchgeführt haben, die haben das so geschildert. Ich denke auch, man muss davon ausgehen, dass Uriallo recht aggressiv gewesen ist. Das haben wir tatsächlich von halbwegs unabhängigen Zeugen gehört. Wobei man da immer dazu sagen muss, dass es gleichzeitig überhaupt keine Anlässe, gar keinen Grund, gar keine Rechtmäßigkeit einer Gewahrsamsnahme von vornherein gegeben hat. Ja? Also warum kann man jemanden in Gewahrsam nehmen? Man kann überlegen, vielleicht weil ein Verdacht einer Straftat besteht. Es gab aber nicht den Verdacht einer Straftat. Und Uriallo wurde zu keiner Zeit vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben, die zu einer Festnahme geführt hat. Dann kann man gleichzeitig sagen, gut, vielleicht Identität nicht geklärt oder so, wäre ein anderer Grund. Er hatte aber seine Duldung dabei gehabt, man konnte sich sofort von seiner Identität überzeugen. Auch das war kein Anlass für eine Gewahrsamsnahme. Also wir gehen davon aus, dass das, was Uriallo im Zusammenhang mit seiner Festnahme passiert ist, das, was wir auch im Laufe des Verfahrens, wo ja sehr viele Ausländerinnen auch eine Prozessbeobachtung machen und dann auch so ähnlich bestätigt haben, dass es eben gerade gegen Schwarzafrikaner immer und überall zu ganz willkürlichen Personenkontrollen und zu willkürlichen und einfach nur rassistisch zu benennenden Festnahmen kommt. Unser Beispiel ist immer, wenn man sich vorstellt, der Oberbürgermeister von Dessau hat einmal im Jahr über den Durst gesoffen und wird irgendwie relativ orientierungslos im Stadtbereich von Dessau aufgegriffen. Der wäre mit Sicherheit nicht in die Gewahrsamszelle Nummer 5 gesperrt worden und an Händen und Füßen dort festgebunden worden. Ja. Ich denke, dieses ganz banale Beispiel macht deutlich, natürlich kommt da einiges zusammen und kommt da wesentlich so ein rassistischer Hintergrund zum Tragen. Wie er, finde ich, immer wieder an einzelnen Punkten auch deutlich wird in diesem Verfahren. Es gibt ja, das habt ihr vielleicht zum Teil über Zeitungsmeldungen auch gelesen, so bestimmte Mitschriften von Funkprotokollen, ja, was da so gesprochen worden ist am 7. Januar. Und es gibt da bestimmte Funkmitschnitte, auch beispielsweise von diesem Dr. Blodau, die der pure Rassismus sind.
Ja, aber dann kam zum Beispiel mal die Begründung, warum der Uriallo festgenommen wurde?
Ein Polizeibeamter, einer von diesen beiden Festnahmebeamten, hat gesagt, er hätte den Straftatbestand der Belästigung möglicherweise erfüllt. Es gab so einen Verdacht. Es gibt aber keinen Straftatbestand der Belästigung. Das ist das Besondere daran. Ja, also daran wird offenbar, der hat keine Begründung dafür. Ich weiß, dass es erhebliche Mühe bereitet hat, bestimmte, es gibt da immer so, ich glaube, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, so 2 mm und 4 mm Bänder, glaube ich, oder so gibt es da. Wir hatten zunächst nur die eine Art, aber nach gewisser Anstrengung hatten wir dann auch das andere Band. Ich gehe mal davon aus, dass, soweit es überhaupt Aufzeichnungen gibt, dass wir diese Bänder mittlerweile jedenfalls auch haben. Aber man weiß es bei diesem Verfahren nie, ja, wo gibt es tatsächlich Löcher, die wir einfach noch gar nicht erkannt haben, weil uns noch vielleicht da eine bestimmte Erkenntnis von Zusammenhängen fehlt, wo wir die Löcher einfach noch gar nicht wahrgenommen haben, noch gar nicht wahrgenommen haben, dass da offensichtlich was fehlt. Also dieses Beispiel Feuerzeug, finde ich, macht deutlich, man hat ganz viel so Stellen, wo man merkt, da puppelt man an so einzelnen Punkten rum und man merkt, so das große Ganze passt einfach nicht zusammen. Eher ist das so unsere Erfahrung. Und dann eben die Schilderung der Geschehensabläufe durch Polizeibeamte, da haben wir so ein paar relativ gravierende Beispiele mittlerweile auch, wo man sagen kann, so wie der Angeklagte Schubert, der eine Aussage gemacht hat zu Beginn des Verfahrens, so wie der das berichtet hat, wie sein Verhalten, sein Agieren unmittelbar gewesen sei, so kann es nicht gewesen sein. Das wissen wir mittlerweile, ohne dass wir gleichzeitig sagen können, wir wissen tatsächlich, wie es gewesen ist.
Wenn
Du sagst, du sprichst quasi jede Woche mit dem Vater von Uri und seinem Bruder.
Mhm.
Wie kannst du das denn überhaupt vermitteln? Wie kannst du denn erklären, was da passiert? Und wie sind die Reaktionen?
Ich sag auch nicht dort was Besonderes. Ich erzähle nur, was im Gericht da gesagt wird. Wie ich das vorher auch gesagt habe. Oder wir wissen nicht, aber wir sagen, dass so alles das Mord war, das Quatsch ist, was dort im Gericht dort besprochen wird. Und dieser Realitätspunkt, wie er ums Leben gekommen ist, darüber wird nicht geredet. Und warum, wissen wir auch nicht. Und der Papa sagt auch immer, warum man nicht über diese Dings redet. Ich sage, es ist die Regel hier. Man muss erstmal einen Punkt haben, wo wirklich ein bisschen Verdacht gibt, dass er ermordet ist. Wie zum Beispiel hat sich ihn wegen dem Feuerzeug erklärt, der Bruder. Ein Beamter hat uns gesagt, bei 180 Grad ein Feuerzeug wird explodiert. Hat einer Brandgutachter dort gesagt. Habe ich ihr auch das weitervermittelt. Aber danach, der Richter hat gesagt, der wertet diese Aussage von dieser Beamten nicht so richtig hoch. Er hätte normalerweise auch 12 Beuteln auch bekommen, aber er hat nur 2 Beutel bekommen. Von dem Zelle. Was alles dort gibt. Und solche Dinge erkläre ich dort. Das erkläre ich, dass der Bruder und der Papa auf meine Mutter sprachen. Ich versuche, dass die ganze Woche, was dort gesprochen ist, resümiert. Und es geht nur, wie ist das möglich? Und wie ist das möglich? Wie das sein können? Wir sind froh, dass wir diese Anwälte haben. Es gibt nicht so viel wie das. Uns ist auch der Richter so ein bisschen... Wir wissen nicht, wie wir den schätzen können. Mal ist er so und mal ist er so. Spielt er eine Schauspielerei dort? Will er sich gut das präsentieren? Wie er so gesagt, auf einmal hat er dort gesagt, er hat den Eindruck, dass die Beamten dort lügen. Dann, warum lügen die? Das sagt er nicht dort.
Ich würde gerne noch mal was aufgreifen, was Mütter gesagt hat, was ich richtig finde auch. Dass schwierig ist, das Gericht richtig einzuschätzen. Das nehmen wir auch so wahr, dass wir zum Teil erfreut sind eben über bestimmte Wahrnehmungen, die wir machen, beispielsweise, dass das Gericht diesen Polizeizeugen nicht aus der Hand frisst, wie man es bei vielen anderen Gerichten leider oftmals erleben muss, dass Polizeibeamte quasi qua Beruf einen Vertrauensvorschuss haben, dass die von vornherein niemals der Lüge bezichtigt würden. So einen Ansatz hat dieser Vorsitzende nicht, aber trotzdem kann man überhaupt nicht sagen, was da für Vorstellungen existieren, ja, und ob man sich nicht möglicherweise letztendlich dann beim Gericht auf sowas zurückzieht, was für ein Skandal, dass da keine vernünftigen Hinweise für Feuerlöscher im Polizeirevier Dessau oder was weiß ich angebracht worden sind. Für einen Skandal, dass nicht vernünftige Brandschutzübungen mit den Polizeibeamten im Revier Dessau durchgeführt worden sind. Wenn man auf solche Ebenen kommt, dann wird es natürlich irgendwann tatsächlich banal und ist nicht mehr das, was wir eigentlich mal wollten mit diesem Verfahren. Ja, und diese Gefahr, die ist latent da. Ne? Ich denke, das nehmt ihr auch so wahr, dass man sich dann doch irgendwo in Geschichten verzettelt, die letztendlich, denke ich, oder jedenfalls mit den dramatischen Geschehnissen vom 7. Januar dann wirklich überhaupt nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen sind.
So nach dem Motto, da kommt jetzt eine neue Regelung, es werden jetzt Sprinkleranlagen in den Zellen installiert und dann ist die Sache gegessen. So.
Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte für den weiteren Verlauf des Verfahrens, wenn letztendlich alles auf so einer Ebene dann weitergeführt wird.
Brand an sich kann man ja nicht an sich vertuschen. Also muss ja der Brand entweder, wenn er ausgelöst ist, also wovon ich jetzt mal ausgehe, aber warum macht man das? Also das ist, sondern es muss einen Grund gehabt haben. Also es kann ja gar nicht davon ausgehen, dass er davon kommt. Also schon davon kommt, aber jetzt nicht, dass es keine Aufmerksamkeit erregen würde.
Das haben wir uns auch selber gefragt. Ja. Aber ich meine, wenn man diese ganzen Dinge sieht, wir kannten Uri Jallo. Ich habe ihn, bevor er in dem Abend in die Diskothek ging, er war bei mir. Ich war echt auch, was für ein Mensch er ist. Er war noch nicht so weit zu sagen, dass er sich jetzt anzündet. Das ist ein. Und des Zweiten, wir sagen, warum die ganz am Anfang lügen. Wenn die nichts zu verbergen haben, wenn ich nicht so etwas zu verbergen habe, stehe ich da und sage ich, wie das passierte. Ich kann das jetzt wirklich verstehen, als ich in Berlin die ganze Zeit war, seit ich in Deutschland bin. Ja, hätte ich mir dann nie vorgestellt. Aber seit ich in Dessau jetzt bin, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben muss. Ich habe diesen Hass an mir. Wenn ich auch sogar mal in Berlin bin mit meinen Kindern, ich bin sehr vorsichtig mit den Leuten. Ich hätte mir nie das gedacht, dass in dieser Welt oder in diesem Deutschland hier, in dieser Stadt, wo man sicher sich fühlt, Rasta gibt. Das denke ich, dass man ihn...
Mich wundert, dass es immer noch eine Beobachtung dieses Verfahrens gibt. Ja? Verfahren, welches mittlerweile seit annähernd 10 Monaten läuft, da wäre alles andere als ein Abbröckeln wirklich eine riesige Überraschung. Und man muss feststellen, es gibt einzelne Gruppen, die weiterhin das Verfahren sehr intensiv beobachten, die immer einen Vertreter oder eine Vertreterin dahin schicken. Leute, die immer wieder, jedenfalls wenn sie den Eindruck haben, heute mal wieder ein wichtiger Zeuge oder Zeugin, dann mal wieder hinkommen. Es gibt hier und da immer wieder auch Medienanfragen. Das wird gegen Ende des Verfahrens mit Sicherheit auch nochmal sehr stark zunehmen. Ich kenne das eigentlich sonst von länger dauernden Verfahren, dass es im Grunde genommen ganz abbröckelt, dass dann in dieser Phase Mühen der Ebene, sage ich mal, da überhaupt nichts mehr passiert an Öffentlichkeitsarbeit. Und ich finde es eine ganz große Leistung von den Gruppen, die dazu noch arbeiten, dass sie diesen langen Atem behalten haben. Ich denke, auch das Gericht nimmt das immer noch so wahr. Das ist noch eine natürlich nicht mehr so intensive Beobachtung wie am Anfang, das ist nicht zu leisten, aber immer noch eine Beobachtung gibt. Und dass die Öffentlichkeit auch sehr schnell bei besonderen Entwicklungen im Verfahren sehr schnell wieder in noch weiterem Maße mobilisierbar wäre, als im Moment der Fall ist, das denke ich schon.
Jetzt nachgelassen, wenn man das jetzt sieht, diese Tagen sind immer in die Woche. Und die meisten, die da auch dort kommen, arbeiten, die kommen von weit weg. Und eben diese Flüchtlinge, die dort sind. Aber wenn die kommen, die sitzen irgendwo draußen oder im Café, wenn wir fertig sind, kommen was und die gehen nicht in die Gerichtssaal rein. Stimmt auch, das jetzt ist nicht mehr wie ganz am Anfang. Wir haben maximal 15 bis 17 Leute da.
Wie würdest du mit der Situation umgehen und vor allem halt sozusagen, was kann eine Solidaritätsbewegung, was können halt sozusagen Leute tun, um dich zu unterstützen, in dem, was du dann tun wirst? Das ist ja schon eigentlich ziemlich unglaublich, so dass du deine Anhänger liest. Ich habe ja auch ein bisschen was aus dieser Begründung gelesen, mit irgendwie, da versammeln sich die Afrikaner und es ist gefährlich in der Schule gegenüber und weiß ich nicht, was für ein Kram. Das ist ja schon eigentlich sehr, sehr frech. Und
ich meine, ich freue mich bei jeder Unterstützung. Wir wollen auch diese Fax-Kampagne auch machen dafür. Ich meine, der Vermieter, der hat nicht gesagt, dass ich jetzt weggehen soll, sondern der Besitzer von dem Laden vorher. Der Vermieter, der läuft noch immer auf meinen Namen. Der Mietvertrag läuft bis 2009. Und der Besitzer, der hat gesagt, der schafft das nicht mehr. Der Stress ist zu hoch für ihn. Und das alles jetzt im Moment in Ruhe zu bringen, hat er sein Gewerbe abgegeben. Dann hat er mir eine Kündigung geschrieben, dass ich dann zum Arbeitsamt gehe. Der Laden werde bleiben.
Du hattest vorhin gesagt, da wird vom Ordnungsamt aus Druck ausgeübt auf denjenigen, der das Gewerbe dann angemeldet hatte. Kannst du vielleicht nochmal genauer sagen? Also warum kommt das Ordnungsamt da an und ja, stört sich an dem Laden?
Einer hat an sie gesagt, dass ich immer noch dort arbeite. Die haben den Eindruck, dass ich der Geschäftsführer bin. Und des Zweiten, die haben ihnen dann noch gesagt, dass der Laden ist immer noch wie vorher, dass Müll auf die Straße liegt und dass zu viel Lärm ist. Was alles nicht stimmt, weil ich arbeite dort. Ja, und das für ihn war zu viel. Ich meine, ich bin auch froh, dass er mindestens ein Jahr lang das durchgehalten hat und mir auch viel geholfen hat.
Sind da wirklich irre Behauptungen dabei, dass irgendein Ordnungsamtstand da durchgefahren wäre durch diese Straße und die da Drogen angeboten werden? Also es ist echt schwer vorstellbar, dass das wirklich so stimmt. Ne?
Und es gab nochmal einen Mann dort, der Herr Heuke heißt der über mich in Anhalt selbst dort, bei Nazi-Treff dort, mein Name, was gesprochen hat. Und mit dem hatte ich zweimal durch Auseinandersetzung. Er ist auch mein Nachbar. Er hat mich zweimal angegriffen. Hat er mir noch eine Anzeige gegen mich erstattet. Dann war er am Gericht und dann hat man ihn freigesprochen. Und vor 2 Monaten hat er auch das selber gemacht, vor meiner Freundin auch. Und was komischerweise ist, diese Anzeige, was er gemacht hat, das steht in meinen Akten, oder? Dass ich auch nicht so besonders bin, sondern dass ich auch Taten mache. Mein Anwalt hat diese Akten an sich beantragt und da steht da drinnen von Ordnungsamt. Und die haben auch über alle nachgefragt, bei IAK, bei Finanzamt. Wie soll ich das sagen, wie Stasi damals? Mich einfach so zu kriminalisieren. Thank you.
was jetzt in Dessau auch eingerissen ist, ist, dass, dass Flüchtlinge dort in Dessau, im dortigen Flüchtlingsheim von der Ausländerbehörde nur noch 2-wöchige Duldungen gekriegt haben, jetzt eine ganze Weile lang. Und die Residenzpflicht, eigentlich ist es ja in Sachsen-Anhalt so, dass die auf die Regierungsbezirke bezogen sind, also nicht nur auf die Landkreise, es gibt also 4 Regierungsbezirke in Sachsen-Anhalt, also dass ein Flüchtling legal von Halle bis nach Weißenfels fahren kann oder von Dessau bis nach Köthen, aber von Dessau eben nicht nach Halle und von Magdeburg nicht nach Dessau und so weiter. Und da hatten sie jetzt auch an Dessau, dass die Residenzpflicht verschärft wurde, eben halt nur noch auf den Landkreis. Und eben halt, dass diese 2 Wochen Duldung nur noch ausgestellt wurden. Also normal eigentlich ist, dass man wenigstens 1 Monat kriegt oder vielleicht auch 3 Monate Duldung. Wobei also dann zum Beispiel hier in Halle das Problem ist, hier dürfte man ja als Flüchtling nicht im Lager leben, sondern sich auch eine Wohnung suchen. Aber es gibt kaum Vermieter, die einen Flüchtling, der nur eine 1-monatige Duldung hat, irgendeine Wohnung vermietet. Also einfach dadurch ist die Chance, durch diese kurzen Duldungen ist die Chance, aus diesen Flüchtlingslagern rauszukommen, viel geringer. Und dann waren jetzt für den 29.11. Protest angemeldet, also dass es eine Demo geben sollte, deshalb eben gegen diese Verschärfung, also von sowieso schon katastrophalen Lebensbedingungen. Daraufhin haben sie viel lange die Duldung verlängert.
6 Monaten. Wir wollten dort am 29. eine Demo machen in Dessau, weil das war wirklich Katastrophe. Und plötzlich, es gab mal ein Angebot von Länderbehörde, einen Kompromiss zu finden, dass sie sich alles dann auf den Tisch dann setzen und zusammenreden. Aber die Leute, die dort waren im Ostländerbehörde, komischerweise haben sie alle oder fast alle 6 Monate Aufenthalt.
Man sollte dort vielleicht in 6 Monaten wieder eine Demo ankündigen. Sinnvollerweise. Ne? Aber es gibt eben generell in Sachsen halt diese Tendenz, dass eben die Situation von Flüchtlingen schrittweise verschlechtert wird. Also es scheint wieder in der Diskussion Gutscheine zu sein. Also dass es nicht mehr Geld gibt, obwohl genauso wie die Lagerunterbringung, all diese zentralen bürokratischen Sachen natürlich viel teurer sind. Also wenn man sagt, such dir eine Wohnung, du bekommst hier das Bargeld, das ist natürlich viel mit viel weniger Bürokratie und viel weniger Kontrolle verbunden. Was heißt, es ist auch nicht so viel Aufwand notwendig. Und dabei, das Innenministerium scheint genau in die gegengesetzte Richtung zu drücken. Und ein Ding, was jetzt eben halt gerade so nebenbei verabschiedet wird, ist, dass alle Flüchtlinge, die nach Sachsen-Anhalt verteilt werden, also 3,1% der Flüchtlinge, die in Deutschland aufgenommen werden, werden nach Sachsen-Anhalt verteilt und kommen erstmal in diese Zast in Halberstadt und die sollen dort für 1,5 Jahre bleiben. Also man denkt sich, dass dieses ehemalige NVA-Kaserngelände jetzt schön saniert wird, anstelle dass man sagt, okay, es kommen nur noch innerhalb von 6 Wochen 65 Personen, also müssen wir jetzt noch 65 Plätze haben und der Rest wird eben abgerissen. Das ist viel billiger, als wenn man eine Uraltkaserne, also einen alten Plattenbau saniert, damit man dort 800 Plätze hat, damit dann diese Leute eben halt jeweils 15 Monate dort bleiben müssen. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe, weil damit der Zugang zu eine Welthäusern, zu Anwälten, zu Unterstützung und so weiter natürlich nicht nur erschwert wird, sondern fast unmöglich gemacht wird, weil sehr wenige Leute gerade in solchen schönen Harzregionen sich mit Flüchtlingen auseinandersetzen und dort auch natürlich keine Flüchtlingsorganisationen oder Selbstorganisationen besteht, noch weniger als sonst in Sachsen-Anhalt. Also da gibt es gerade massive Verschlechterungen der Situation von Flüchtlingen. Ja, das, ich weiß nicht, das so vielleicht neben den ganzen Skandalen, also Skandal ist ja eigentlich Quatsch, sondern dieser Linie der sachsen-anhaltinischen Polizei, eben Nazis nicht zu verurteilen, Nazis gerne laufen zu lassen, denke ich, ist das so ein Rahmen, in dem dieser Uri-Jalloh-Prozess eben stattfindet einfach. Aber ich denke, da sind ja auch andere Leute kompetenter oder häufiger bei den Prozessen, wo dann weder versucht wurde, die Wohnung vernünftig zu durchsuchen von Nazis, die Übergriffe begangen haben, noch versucht wurde, Nazis zu schnappen in Halberstadt und so weiter. Also diese Sachen, die bekommt ihr ja auch, denke ich mal, mit. Dass da nicht alles so möglich ist für die Unbescholtenheit von Nazis in Sachsen-Anhalt. Und ich denke, das ist dann fast schon so eine ergänzende Linie.
Das war der Mitschnitt vom 10.12. vom Vortrag zum Urijallo-Prozess. Außerdem gibt es noch einige Termine direkt Anfang dieses Jahres, und zwar am 5.1. in Berlin eine Konferenz zur Urijallo-Kampagne und Polizeigewalt. Am 6.1. findet in Dessau eine Konferenz statt. 7.1. um 13 Uhr ist zum dritten Todestag von Urijallo eine Demonstration in Dessau ab Hauptbahnhof.